Oh, ich darf nicht mehr atmen. Hört sich ja lustig an hier, ne? Einmutig verstau deine Sachen. So. Okay. Haben wir das Bild? Das erste? Danke. Ich muss auch noch aufschlagen. Wer weiß, wo uns das heute hinführt. So. Ah, guck, da sind sie ja. Genau. Wir haben es gehört, 1. Korinther 13, da heißt es zum Schluss, was die Almut gelesen hat. Nun aber bleiben. Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Mein Kumpel Norbert hat es gemalt. Ich fand, das war ein guter Aufhänger. Ich habe das mitten beim Vorbereiten der Predigt erst gemerkt, dass ja sein, ich habe das Ganze in klein, so als, das liegt hier so in meiner Bibel rum. Ich weiß jetzt gar nicht, wann es mir dann jetzt demnächst über die Finger läuft, aber es ist halt so ein kleiner, wie so ein Buchzeiger für mich. Genau, hier ist es ja. Und dann dachte ich, es ist ja lustig, eigentlich geht es um das Thema und dann fällt es da so zwischendrin rum. Dachte ich, ich will euch daran teilhaben lassen und es einfach so an den Anfang stellen. Da heißt es nun aber bleiben. Glaube, liebe Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt ja bei diesem Bleiben, da bin ich ja sofort beim Weinstock. Das ist unfassbar, was dieses Bleiben eigentlich bedeuten könnte. Oder was Gott damit meint. Das ist ja viel breiter und größer, als wir uns das vorstellen und als wir das auch teilweise leben. Wir sind nicht gut im Bleiben, wir Menschen. Weil Bleiben würde ja bedeuten, dass wir uns ausruhen zu den Füßen Gottes. Dass wir aus seiner Gnade leben und nicht aus unserer, wow, was man jetzt in diesem Moment schon wieder alles tun könnte, Power. Und aus unserem eigenen Antrieb, aus unseren Ideen, und wir sind maßlos, wenn es um Möglichkeiten geht, etwas zu bewegen im anderen, in einem selbst, und es fallen einem gleich 1000 Programme ein. Wir als Gemeinde sind ja auch nicht anders. Und ich liebe Heinz Erhardt, liebt ihr den auch? Also ich musste das hier aus Jux in mein Heft schreiben. Ja, wo bleiben Sie denn? Glaube, liebe Hoffnung, ja, wo bleiben Sie denn? Wenn Sie bloß nicht auf der Strecke bleiben. Weil in Matthäus heißt es ja auch, dass die Liebe mal erkalten wird oder dass das mal schwieriger wird mit der Liebe, gerade wenn es enger wird. Und da frage ich mich ja, was ist denn dann damit? Bleiben Sie oder bleiben Sie auf der Strecke und kommen nicht zum Ziel? Glaube, Liebe, Hoffnung sind ja so grundlegend, man denkt, was braucht man darüber überhaupt predigen? Meine Freundin Cordula hat einen Film gedreht, der um Steine geht, um lebendige Steine, und den schauen wir uns kurz zusammen an. Wenn wir. Ah, ich muss es jetzt doch machen, die einfach nur so auf der Platte stehen. Und während ich so vorbereitet habe, habe ich so gedacht, was ist denn eigentlich die Platte? Die Platte ist die Grundlage meines Lebens, die Grundlage, die witzigerweise sehr gut passt. Es ist doch toll. Deshalb lieben ja diese Kinder diese Duplo, weil man das so wahnsinnig gut einlochen kann. Und das klappt immer. Außer bei sowas, ne? Genau. Und jetzt habe ich auch was Komisches gebaut. Es gibt ja auch solche Dinge, wo das dann so drüber hängt. Es gibt fast Absicht. In meinem Leben gibt es das auch. Dann legt man die Grundlage seines Glaubens nicht auf Jesus selber, der die Liebe ist, hier ganz in Rot zu sehen, als die große Platte und Grundlage meines Lebens, sondern man sagt, ah ja, das gab es früher, gab es das auch, da gab es irgendeinen Witz im Fernsehen. Charlie hat gesagt und seine Schwester hat gesagt und der hat gesagt und deshalb mache ich das und das so. Sagt euch das noch was? Also man hängt seinen Glauben gar nicht direkt in Jesus selber rein, sondern weil der gesagt hat, man läuft dann halt so mit. Das ist auch schwierig, weil eigentlich sind ja die Dinge, hat Jesus vorbereitet durch sein Sterben, durch seine Erlösung, sind wir eigentlich, das passt haargenau. Also unser Glaube, der muss schon selber, den müssen wir selber in Jesus selbst verwurzelt haben. Punkt 1 ist also Glaube. Worauf beruht dein Glaube? Bist du mit Jesus persönlich verbunden? Und habt ihr gemerkt, hier gibt es, das ist mir lustigerweise auch, war es gar keine Absicht, aber hier sind so merkwürdige Steine drin. Das eine ist ein Zeitstein. Das ist so eine Person, die hat es immer irgendwie eilig. Die weiß immer schon Sachen vorher und dann, ja, und so werden wir es machen. Und die ist unfassbar zielorientiert. Und da gibt es auch eine Schnecke. Ja, super. Und sowas im selben Bau im Reich Gottes. Eine Schnecke und eine Uhr. Also die Schnecke braucht länger. Du denkst immer, warum kommt sie denn nicht mit? Warum zieht sie denn nicht so richtig? Aber sie hat ihre ganz eigene, jetzt hier leider nicht, muss das wieder umbauen, sie hat ihre ganz eigene Verbindung mit dem Heiligen Geist. Sie ist sehr wohl eingebaut und sie ist nur irgendwie anders als du. Aber diese Person ist mit der Grundlage der Liebe Gottes sehr verwurzelt und sie ist nur nicht genau wie du. Was ist denn jetzt der Kitt? Man könnte ja, hier sind es ja die Noppen, ne? Die Noppen und die ist das Gegenteil, was dieses ganze lebendige Gebäude zusammenhält, jetzt hier bei Duplo. Wie ist es wohl in unserem Leben? Was hält die Gemeinde zusammen, dass nicht lebendige Steine so schubididu da irgendwann zur Tür rausgehen und dem Glauben den Rücken kehren oder denken, ja, das geht auch irgendwie anders? Ist der Kitt vielleicht Glaube, Liebe, Hoffnung? Können wir uns ja mal überlegen. Wenn ja, dann bräuchten wir davon mehr, von Glaube, fest verwurzelt, von Liebe untereinander und von ihm und von Hoffnung, ja, können wir sowieso in dieser Zeit momentan wahnsinnige Berge brauchen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ging das in der Zeit dieses ganzen Corona, Lockdown, was wir nicht alles hatten. Auf einmal habe ich meine Bibel wiedergefunden. Ich weiß nicht, wem das hier auch so ging, aber also vorher in der Neugasse haben wir das x-mal gehabt. Wir hatten tausende von so Anstößen, wo es hieß, ja, das Wort, du musst das Wort ist Jesus selbst. Das Wort ward Fleisch und wohnte. Also dieses Buch ist ja mehr als ein Buch in deinem Bücherregal. Das musst du mehr lieben. Ja, wenn das mir einer sagt, hilft es nicht. Es muss irgendwie von innen rauskommen. Also, weil ich es mehr lieb habe, kriegt ihr heute leider ganz viel Bibelstellen um die Ohren und es sind ja keine Bibelstellen, es ist ja wie Jesus selber redet und er redet erstaunlich deutlich. Kolosser 2, da geht es um Glaube. Warte. Da heißt es in Abvers 6, wie ihr nun den Herrn Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Also sprich, du hast im Glauben den ersten Schritt gemacht, du hast ihn angenommen, du hast einen Stein gesetzt, dich festgedrückt durch das, was er vollbracht hat am Kreuz und jetzt lebe darin auch und sei in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal, Moment, ich mach's mal ein bisschen näher, wer von euch schon mal da in der Nordsee in Urlaub war, wahrscheinlich jeder, dieses Jahr vielleicht nicht, aber wer weiß. Ich stell mir vor, habt ihr da schon mal so Bäume gesehen, die so ganz, ich kann das jetzt nicht so schnell, aber ja, die so ganz seltsam aussehen, wo man denkt, Donnerwetter, was ist denn hier mit dir passiert? Genau, also die stehen die ganze Straße lang, ihr wisst, was ich meine. Und man denkt sich so, ja, du hast ganz schön Sturm, aber alles so Schlagseite, so Bäume, die den ganzen Wind von einer Seite bekommen. Und du denkst, Mamma mia. Da hat aber der Lebenssturm, und es ist da halt eben auch so, voll von der einen Seite auf dich eingewirkt. Und da wäre es natürlich toll, weil uns geht es im Leben genauso, wenn der jetzt fest verwurzelt ist, und hier unten ist Christus, und er klammert sich da drum, fast schon wie eine Hand, und hält es so fest und sagt, ach, aber meinen Jesus lasse ich nicht. Also komme, was wolle, alle möglichen Umstände. Aber Christus, das ist das Fundament. Und hier klammere ich mich fest, nur an dieser Person. Es gibt tausend andere Meinungen, rechts und links. Mag ja sein, aber Christus lasse ich nicht. Ich lese nochmal Vers 7. Und seitdem ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehrentrug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm, da kommt jetzt lauter in ihm, nämlich nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht von Händen geschieht, nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet ihr in der Beschneidung durch Christus. Es geht um Sein. Es geht nicht um Tun. Es geht um Sein. Es geht auch um diesen Herbstschnitt, den man in seinem Garten vollführt und denkt jedes Mal, unfassbar, wie viel Masse da weggeht. Und nächstes Jahr hat es wieder richtig Power, weil aus dem Sein, aus dem in Christus kommen die Sachen. Nicht aus dir. Mit ihm seid ihr begraben worden. Durch die Taufe mit ihm. Da hast du gesagt, mein Altes, alles, was ich will, alles, was ich denke, alle meine guten Ratschläge, alle meine tollen Sachen, erstmal begraben in Christus und jetzt komm doch mal was Neues hoch. Es ist ja so nötig, auch in diesen Sturmzeiten, dass nur noch, man wird ja sowieso reduziert im Leben, aber jetzt soll doch bitte nur noch das, was durch Christus und durch ihn herauskommt, das soll leben, der Rest nicht. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Es geht immer noch ums Thema Glaube. Alles ist geritzt in Christus, dein Fundament. Er hat in ihm, heißt es hier immer. Es wäre ja schön gewesen, er hätte die Bibel mitgebracht, aber das ist irgendwie verschütt gegangen. Jetzt müsst ihr das aushalten. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Alles, was sich da aufbläht und denkt, es hätte irgendwas zu sagen, hat nichts mehr zu sagen, weil Christus ist größer. Und jetzt Vers 16, Kolosser 2, Vers 16 brauchen wir auch noch. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank, wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbat. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Ich habe da was gelesen. Da hieß es, da gab es ein neues Wort. Manchmal kenne ich Worte nicht. Das Wort hieß Adiaphora. Habt ihr das schon mal gehört? Also ich nicht. Schreib's mal auf, damit man es mal gesehen hat. Das ist Vers 16 sozusagen. Adiaphora sind Mitteldinge. Ich lese nochmal Vers 16. So lasst euch von niemandem mehr ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise, Trank, wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbat. Aha, das heißt, es gibt auf meiner Glaubensplatte Sachen, die sind so grundlegend, das ist Christus, das ist das Fundament, das ist das, worauf ich baue. Aber es gibt wohl auch Sachen, die sind so nebendran. Und dann sagt der eine, ja, wir machen das rechts von der Platte und der andere sagt, nee, wir nehmen das links von der Platte. Das sind irgendwie so Adiaphora, so Mitteldinge. Da entscheidet der eine so und der andere so. Komm da später noch drauf, gibt es nämlich noch mehr Bibelstellen zu. Also Mitteldinge sind Sachen, die scheinbar nicht so ganz grundlegend für unseren Glauben sind und bei denen die Bibel sagt, der eine so, der andere so und jeder sei seiner Entscheidung gewiss. Ich komme später zu der Stelle, so ganz werde ich sie nicht finden. Und hier in dem Heft, wo ich das Wort gefunden habe, da steht Folgendes. Wie steht es zurzeit mit der virulent diskutierten Frage nach der Impfung? Zum Beispiel, es gibt auch die virulent diskutierte Frage der Ehe für alle. Es gibt vielleicht auch die virulent diskutierte Frage der Homosexualität. Und wenn wir da anfangen würden, an solchen Punkten mal so richtig zu reden, würden wir merken, wie der eine rechts von der Platte fällt und der andere links und der andere vorne und der andere hinten. Und wir würden merken, wow, krass, das hätte ich nie im Leben gedacht, dass wir so verschieden sind. Das kommt aus der Schweiz, das Heft. Für mich ganz klar Adiaphora, sagte er, nicht zeit- und energieraubendere Diskussionen wert, die dazu führen, sich mit Glaubensgeschwistern in die Haare zu geraten. Ob ich mich impfen lasse oder nicht, ist nicht heilsnotwendig, ist nicht auf dieser Platte, ist irgendwo auch wichtig im Leben, aber naja. Man darf, das ist aber fürchterlich, weil das will man doch eigentlich nicht, aber man darf durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Aber wir sollten uns trotzdem, aua, mir tut es jetzt schon im Herz, wir gegenseitig lieben. Wow, da spürt ihr auch, da werden irgendwie die Herzenswände gedehnt. Das heißt ja dann konkret, ich lese jetzt vor, was er hier schreibt, ich als frühzeitig Geimpfter muss verstehen, dass andere grundsätzlich Vorbehalte haben oder es erst einmal mit der Impfung abwarten möchten. Vielleicht wächst ja unsere Liebe darin gerade, dass wir die Position des anderen verstehen versuchen. Nun ja, kann man denken, was man will darüber. Hier stand es so drin, als Beispiel für Adiaphora. Ein Thema für sich. Ich mache mal Werbung für den Montag, immer der Montag, wenn der Volker Bohle noch da ist. Falls du da die Chance hast, mal morgens in dieses kleine Gebet zu kommen, was da ist. Da kam nämlich das Thema mit dieser Predigt, weil es ging bei ihm in dieser Morgensitzung mal um 1. Johannes 4, Vers 7 folgende. Und da ging es darum, dass es eigentlich einfach sein müsste, sich gegenseitig zu lieben, untereinander, weil es ja schon so einfach wäre, weil Christus hat uns doch zuerst geliebt. Also 1. Johannes 4, Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und hat gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. In Vers 7 heißt es, und wer liebt, Achtung, das Bild kommt gleich, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren. Wow, jetzt muss ich vielleicht mal so machen. Genau. Wer liebt, der ist von Gott geboren. Ich habe noch nie so eine gute Darstellung gesehen, deshalb musste ich die mal mitbringen. Hier komme ich auf die Welt. Natürliche Geburt, ich werde als Baby geboren, mein Geburtstag, yippie, hi, du, meine Mutter hat mich geboren, Krankenhaus und so weiter, kennt ihr alle? Man kann sich nicht erinnern. Der zweite Mensch hier, das ist der Moment, wo ich vielleicht erwachsen bin, vielleicht Teenager, vielleicht in welchem Alter auch immer, und erkenne und begreife, es gibt da mehr. Da gibt es einen Gott, der mich liebt. Da gibt es einen Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist und der mein Herr sein will. Und ich gebe ihm mein Leben und sage, ja, Jesus, nimm mich hin. Ich weiß noch nicht, wohin das führt, aber ich bin überzeugt. Und dann wächst in mir ein neues. Das, ich weiß gar nicht, wo es steht, aber Nikodemus hat ja dieses Problem da geäußert, wo er zu Jesus sagt, ey, von Neuem geboren werden, wie soll das gehen? Kann ich wieder zurück bei meiner Mama in den Bauch? Nee, eben nicht, das ist nicht gemeint, aber in dir selbst entsteht ein kleines neues Wesen. Und das neue Wesen, wie man hier sieht, die haben hier so nette Pfeile gemacht, das will natürlich eines, es will nämlich wachsen. Und das ist, da fängt der ganze Käse ja schon an, da fängt der ganze Krieg ja schon an. Denn kaum hast du dich entschieden und willst Jesus dein Leben geben, gibt es 1000 Pfeile, die auf dich einstürzen, und andauernd will jemand verhindern, dass dieses Wesen in dir wächst. Dein Äußeres, kein Problem. Das macht deine Mutter, die füttert dich. Und irgendwie wirst du größer werden und durch die Pubertät und durch was weiß ich kommen. Aber darauf zielt ja der ganze Kampf in unserem Leben hier gar nicht aus. Es geht nicht um das bisschen Hülle hier. Es geht immer um das in mir drin. Es geht um Christus in mir, und der wird attackiert. Jedes Mal, wenn du ein Problem hast, geht es eigentlich nur darum, dass du diesem Christus in dir am besten absagst und sagst, naja, besser ich, besser die Moni in mir, lass die doch mal zum Zug kommen. Die weiß schon, wie das zu regeln ist. Was soll ich jetzt mit dem Glauben in dem Problem? Aber eigentlich möchte in mir die Christus in mir Moni größer werden. Und ich muss drum ringen, dieses Baby in mir, diese Neugeburt zu fördern, zu füttern mit seinem Wort, mit Kontakt mit meinen Mitgeschwistern, denen es genauso geht, die auch ein kleines, winziges Baby des Glaubens in sich haben, was wachsen will. Manchmal ist es auch so, dass uns Herausforderungen, die wir haben und die wir mit Jesus und mit Christus durchleben, dass die uns wachsen lassen und auf einmal aus dem Baby des Glaubens in mir was Größeres wird. Manchmal ist es gar nicht so einfach. Das passiert nicht immer nur so, wie man ein Baby füttert. Manchmal sind das blöde Sachen, die wir eigentlich gar nicht in unserem Leben haben, die uns wachsen lassen, Und das Tolle ist, wir sind hier Gemeinde und wir haben jetzt dies, was wir da an der Wand sehen, das haben wir hier in unserem Raum. Ist das nicht toll? Das heißt, da ist ein Christus in mir, Moni, und da ist ein Christus in dir, wie ihr alle heißt. Und wenn wir uns jetzt begegnen, und so ist es, glaube ich, hier in 1. Johannes gemeint, dann entdeckt dieser Christus in mir den Christus in dir, der Geist Gottes in mir springt auf den Geist Gottes in dir an, im besten Fall, und so wünscht sich das unser Papa im Himmel. Und dann werden wir den anderen in seiner total bescheuerten Andersartigkeit, die uns eigentlich stinkt, diese lahme Schnecke da, da werden wir ihn durch die Christusaugen in mir sehen, und mein Vater im Himmel wird mir sagen, hast du schon mal gemerkt, dass seine Langsamkeit was ganz Wertvolles ist für mich und mein Reich? Dann wird es meinen Verstand weiten und mein Herz, und ich werde erkennen, aha, der andere, der ist nur anders. Aber das ist sozusagen ein anderer Aggregatzustand, in dem Christus mir entgegentritt. Und weil Gott so groß ist, hat er eben diese Vielfalt drauf. Das kann er. Der ist nicht nur so wie ich, das wäre ja total schlimm. Ne? Also, hier steht es, warte, ich muss suchen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollkommen in uns. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns ist, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nochmal zu diesem Punkt mit dem Ermutigen. Der Christus im Andern, das ist meine Aufgabe als Teil der Gemeinde, als lebendiger Stein, den soll ich ermutigen, fördern, herausfordern und lieben. Manchmal ist es schwer, es gibt ja Leute, die sind keine Ermutiger. Ich habe hier ein Buch, da beschreibt es einer. Er sagt, er war ein Ermu-Kätzchen. Also er war kein Ermutiger, sondern er war ein Ermu-Kätzchen. Wie kann einer nur so genau die verrückte Deutschsprache, die ich denke, in einem Buch wiedergeben? Das heißt doch, da draußen irgendwo in der Wildnis gibt es Menschen, die wirklich so ticken wie ich. Ich weiß, ich bin für euch auch eine Zumutung, das weiß ich. Aber es ist ja nicht schlimm. Es ist erstaunlich, es gibt im Reich Gottes solche und solche. Und dieser junger Mann hier, Andreas Boppert oder Boppi genannt, schreibt hier Folgendes. Ein Aha-Erlebnis für mich. Als ich eher zufällig drauf stieß, dass man tatsächlich neues Verhalten, eine neue Kultur in ein System einpflanzen kann. Es war ein Mitarbeiter, der sich von mir mehr Ermutigung im Alltag wünschte, weil ihn das zu Höchstleistungen anspornen würde, so wie wir es vorhin hatten, anspornen würde. Tatsächlich war es so, dass bei regelmäßiger Ermutigung seine Stimmung und seine Arbeitsleistung merkbar besser ausfielen. Zuerst schien mir das ziemlich anstrengend und aufgesetzt. Die ernüchternde Tatsache war, dass die Ermutigungsenergie in mir mehr schlummerte als wummerte, das heißt, er konnte nicht ermutigen. Ich war kein wuchtiger Ermutiger, sondern eher ein mickriges Ermutigkätzchen. Dann hat er es aber gemacht und dann hat er gemerkt, mit der Zeit begann es mir sogar Spaß zu machen, selbst in vertrackten Situationen bei anderen nach dem Positiven zu suchen und sie genau darin zu bestärken, statt sie ständig mit ihren Fehlern zu konfrontieren. Plötzlich wurden aus scheinbar mittelmäßigen Mitarbeitern Top-Leute und so weiter und so fort. Und das Beste ist, es hat ihm auch noch selber verändert. Denn Ermutigung, schreibt er dann, ist eine unglaubliche Kraft, weil sie eine Idee von Gott ist. Aha, das heißt, wenn du das praktizierst, was Gottes Ideen sind und nicht immer nur das Schlechte siehst, was ja bestimmt keine Idee von Gott ist, wenn ich anfange rumzukritisieren an der Situation, noch dazu dann an der Person, dann kann es ja eigentlich nicht Gottes gute Idee gewesen sein, dass ich dann sage, ja ehrlich, wieso zieht er denn hier nicht mit? Oder wieso denkt er denn so ganz fürchterlich, jetzt kracht das ganze Ding, wieso denkt er denn so ganz fürchterlich anders wie ich und wieso kann er denn bitte, das ist auch in der Ehe so, ne? Wieso kann er denn nicht in der Position, wieso kann er nicht so wie ich rechts von der Platte? Wieso muss er denn auf der anderen Seite? Wieso gibt's das? Es gibt's in Familien momentan total. Es gibt Leute, da, also ich will jetzt nicht sagen, nur das Thema Impfung spaltet uns, aber es ist doch so. Es gibt Familien, die leiden darunter, dass die eine Hälfte rechts von der Platte und die andere Hälfte links von der Platte. Und in Christus, es ist zwar so zu simpel, wenn wir sagen, in Christus sind wir eins, das hilft dann auch nicht, weil es geht um was ganz anderes. Es geht um so ein blödes Mittelding und es ärgert mich tierisch. Ist doch so. Und das hat ja auch Konsequenzen. Es kommt dann halt auch drauf an, von welcher Stimme lässt du dich beeinflussen. Und ich sage jetzt gar nicht, dass ich wüsste, welches die richtige Stimme ist. Wenn man jetzt an die Medien denkt, von denen man sich beeinflussen lassen sollte in dieser Zeit, da gibt es ja, wow, das ist viel zu viel. Man verliert den Überblick und der Einzige, der es weiß und der mich persönlich leitet, ist der Heilige Geist. Denn der ist ja raffiniert. Der ruft in mein Leben hinein. Er flüstert ganz leise. Als Leib ruft er uns heraus, denn Ekklesia heißt die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und er macht es möglich, dass wir in diese Resonanz kommen und hören, was sagst du? Was kommt da in mir zum Schwingen? Ist es was Gutes? Ist es richtig? Auf meiner Entdeckungsreise durch die Bibel habe ich noch eine nette Stelle gefunden. Philipper 1, Vers 9 und 10. Habt ihr gewusst, dass die Liebe sich nicht nur so, das ist nicht romantisch, dass die Liebe sich auch äußert ganz anders, nämlich in Philipper 1, Vers 9 und 10 heißt es, und das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Das ist natürlich eine tolle Liebe, ne? Eine tolle Liebe, mit der man nachher Entscheidungen treffen kann, die für dich die richtigen sind im Moment, denn die Lagen ändern sich ja. Jetzt gibt es da ja, genau, die Lagen ändern sich ja und wir sind ja auch so verschieden. Der eine trifft mit derselben Liebe Gottes, die in sein Herz gefallen ist, andere Entscheidungen wie der andere und wir als Leib müssen das auch noch aushalten. Ich hatte das schon mal gesagt, man denkt dann manchmal, kann der andere nicht dasselbe wie ich dann da am Ende rauskriegen, wo ich die Wahrheit doch habe. Und manchmal, ist aber jetzt ein schönes Design, egal, manchmal ist das Leben so und wir sehen alles durch so eine Brille, und wir denken, yo, ich hab's, ich weiß, was richtig ist und falsch Für mich in diesem Moment ist die Wahrheit, ich habe sie doch. Warum kapiert der andere das nicht? Das ist doch jetzt die Wahrheit. Und vielleicht vergessen wir, dass eine Brille zwei Gläser hat und dass wir Liebe auf dem anderen Glas haben sollten, die den anderen versteht und da abholt, wo er ist. Wenn wir das Bild der Brille mit zwei Gläsern verwenden, benötigen wir mehr als nur ein Glas. Mehr als die Linse der Wahrheit. Denn schnell werden wir rechthaberig, haarspalterig. Und wenn wir nur nach dem Kriterium der Wahrheit fragen, es braucht Unterscheidung in Liebe als zweites Brillenglas unserer Wahrnehmung. Denn ein sicheres Urteil hat immer mit Liebe zu tun. So wie es da hieß, ich bete, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Liebe strömt über in Erkenntnis, nicht, dass ich es weiß, weil ich es weiß, weil ich es weiß und keiner kann mehr prüfen, warum ich es weiß. In Römer 14, an dem habe ich mich auch noch angefressen. Warte, wo ist er denn nun? Aha. Da kommt das Thema auch nochmal vor mit unserer Verschiedenartigkeit und was die Liebe da tut. Römer 14, von den Schwachen und Starken im Glauben, ob das jetzt Schnecke oder die Uhr ist, das musst du selber entscheiden, wer der Starke und wer der Schwache ist. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Sind es diese Mitteldinge? Ich bin da selber auf dem Weg. Ich sage nicht, dass das die Wahrheit ist. Prüfet und das Beste behaltet. Also streitet nicht über Meinungen. Denn der eine glaubt, er dürfe es essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte nicht den, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht und fällt seinem Herrn. Der eine, der hält einen Tag für höher als den anderen, der andere hält alle Tage für gleich. Ein jeder ist seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut im Blick auf den Herrn, und wer isst, der isst im Blick auf den Herrn. Denn er dankt Gott, und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Das ist eine Wahnsinnsstelle. Bedeutet doch, und das ist ja wahr, dass jeder von uns Gott gegenüber Rechenschaft schuldig ist. Dass jeder von uns auch durch ihn immer nur an die Frage da in seinem Leben kommt, so Vater, so Heiliger Geist, der ist ja da in mir drin. Manche sagen, man entscheidet aus dem Bauch heraus. Ich würde ja sagen, stimmt gar nicht. Der Heilige Geist ist es doch hoffentlich, der dich zu Entscheidungen bringt. Damit das nicht so mit diesen komischen Steinen da so ist, habe ich noch was mitgebracht, was ich letzt im Garten mit dem Peter, ne? Wir haben geschnitten. Und dieser merkwürdige Ast, da habe ich gedacht, den muss ich mal aufheben, wusste noch gar nicht wofür. Aber ist das nicht der Hammer? Würde doch bedeuten, der eine, also wirklich hunderttausende Äste in meinem Garten von demselben Busch haben gesagt, ich wachse so gerade. Jeder. Also mindestens 90%. Und dieser eine Merkwürdige hat an dieser einen Stelle wohl folgenden Impuls bekommen. Und wenn man dann denkt, dass wir doch am Weinstock bleiben sollen, und wenn doch die Entscheidung aus dem Geist in mir gefallen sein soll, dann war doch an dieser Ecke, würde ich jetzt mal so sagen, der Heilige Geist und hat geschoben, ne, der Saft in der Rebe schiebt von hinten, Und der Heilige Geist als Licht hat gezogen und dieser Ast hat diese merkwürdige Sache gemacht. Ich würde mal sagen, alle anderen haben über ihn gelacht und beim Schneiden habe ich auch gelacht, weil ich dachte, das ist ja echt mal super. Wie ist das passiert? Aber er war richtig. Er hat aus irgendwelchen Umständen so und so gehandelt und er ist auch im Sinne mit seinem Schöpfer, weil wer sonst hat sowas geschaffen und es war in Ordnung. Da kann keiner mehr drüber diskutieren. Wir sehen manchmal auch nur die Lebensoberfläche. Wir sehen nicht tiefer unter die ganzen Rinden, unter die ganzen Fasern und was dann in dem Moment, an dem Punkt in der Person, wir haben es vorhin ein paar Mal gesungen, unendlich ist deine Liebe. Ich kann hier auch gar nicht über die Liebe Gottes reden, ist ja vollkommen viel zu groß das Thema für mich. Ich kann nur über so ganz kleine Dinge reden. Gott kennt dich in deiner Situation, in der du steckst, besser als alle anderen um dich rum. Und er weiß, was für dein Wachstum jetzt da an dem Punkt das Richtige ist. So lass dich von ihm schieben, durch den Saft seines Geistes in die richtige Richtung, die in deinem Leben dran ist. Und schau nicht rechts und schau nicht links, schau auf ihn. Frag ihn. Im Hebräischen heißt das Wort nächster Bruder, Freund, Rea. Und witzig, das Wort bedeutet auch Gegner. Also sprich, wenn einer so drauf ist und es immer stressig hat und dann ist da halt der Nächste und das ist halt eben eine Schnecke, dann ist es schon so ein bisschen offensiv. Dann kann der ja gar nichts dafür, der so anders ist, aber er ist mir ein Gegner eventuell. Und dann ist es doch lustig, dass es im Wort begegne deinem Nächsten, ne? Also da könnte man ja fast schon sagen, du kannst als Begegner deines Gegners mit Liebe, mit dem, was du durch Christus bekommst, in dich hinein, begegne dem anderen in seiner Andersartigkeit. Ich hatte mal so ein Bild bekommen, schon länger her, über diese Zeit, die gerade ja so ätzend ist. Und das hieß Fasten Seatbelts. Also sprich, nimm deine Gurte dich total fest an und dann noch dazu im Kindersitz, war das Bild damals. Und das heißt, alles ist gut, es ist alles erledigt. Du kannst einfach in den Kindersitz Gottes kommen und gurte dich an mit Glauben, mit Liebe und er ist, der dir Hoffnung gibt. In ihm bist du sicher. Zum Schluss. Hoffnung. Ja, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Fällt euch das auch gleich ein? Mir auch. Das steht in Römer 5. Und da kommt alles nochmal so zusammenfassend drin vor. Da heißt es in Römer 5, da wir nun gerecht geworden sind, uns eingewurzelt haben, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, unserem Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Alles, was wir durchmachen, ist nichts in dem, im Vergleich zu dem, was da noch kommt. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch, jetzt das möchte ich mal verstehen, aber ich weiß schon, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnisse Geduld mit sich bringen. Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung. Also bringen, ne? Ist gleich. Bringen Bedrängnisse Hoffnung letzten Endes. Ist das nicht krass? Sollten wir demnächst Danke sagen? Danke, Vater, für dieses großartige Problem, in das wir hier reingeraten sind. Denn du und ich, wir beide zusammen, wir kommen hier durch und am Ende ist da mehr Hoffnung als vorher. So ist es. Amen. Ist zwar total dumm, aber so ist es. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist, bei mir dick unterstrichen, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ah, warte, da ist es. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Habt das volle Vertrauen in den guten Heiligen Geist, der die Nachfolger Jesus trotz unterschiedlicher Meinungen in alle Wahrheit leiten wird. Wahrheit führt letztlich zu einer Person. Meine Zunge ist weg. Wahrheit führt letztlich zu einer Person, vor der wir auch alle Kronen des Rechthabens niederlegen. Und weil wir als Architekten Jesus Hauses ihn anbieten, also ich glaube, ich muss das nochmal lesen, das ist sehr kompliziert. Ich versuche es nochmal. Wie kann man nur was vorlesen, was so kompliziert ist, aber es hat mich fasziniert. Also, check it out, once again. Habt das volle Vertrauen in den guten Heiligen Geist, der die Nachfolger Jesu trotz unterschiedlicher Meinungen in alle Wahrheit leiten wird. Wahrheit führt letztlich zu einer Person, vor der wir auch alle Kronen des Rechthabens niederlegen und die wir als Architekten jenes Hauses anbeten, das aus willigen und lebendigen Steinen derer zusammengefügt wird, die seinen Namen anrufen und an ihn glauben. Stell dir vor, wie du als Baustein ausgerechnet neben einem anderen Baustein zu liegen kommst, der wie du an Jesus glaubt, aber zeitlebens eine andere Meinung vertreten hat. Ich glaube, diesen Humor versteht Gott ganz gut, dass er uns gerade denjenigen rechts und links oder mit ans Werk gibt, der so ganz anders ist, weil er dehnt unser Herz am meisten. Und diese Herausforderung und diese Ergänzung brauchen wir auch am meisten. Nicht, Rainer? Spaß. Weil in unserer Ehe ist es auch so, wir sind total verschieden, aber die Ergänzung, aus der leben wir. Amen. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen.